Domradio Menschen.
Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs können das nicht lassen, diese Frauen.
Domradio, die Sendung Menschen, heute mit verliebten Jungs oder auch nicht mit verliebten Jungs, das werden wir dann klären. Jedenfalls haben wir mal gedacht, wir ändern heute alles, wir fangen mit den verliebten Jungs an, weil dann brauche ich eigentlich gar nicht sagen, wer heute hier ist. Natürlich haben wir heute den Sänger und Songwriter Purple Schulz eingeladen. Der hat eine Autobiografie geschrieben und die heißt Sehnsucht bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich nicht nur auf einen seiner größten Erfolge Sehnsucht bezieht, sondern auf seine ganze Arbeit oder eigentlich auf sein ganzes Leben. Die Sehnsucht nach einem Leben, das sich zu leben lohnt. Und deswegen erzählt Purple Schulz in seinen Liedern von verliebten Jungs und von den Fragezeichen, die demenzkranke Menschen in den Augen haben, wenn die Welt da draußen verrückt spielt. Immer, finde ich, geht es um das Quäntchen Humanität, das uns erst zu Menschen macht. Ich freue mich also sehr, dass Purple Schulz sich heute Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen. Ich freue mich über alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Und ich glaube, jetzt frage ich erstmal genau, dass unser Gast, Purple Schulz, habe ich schon gesagt, auch gut hören kann auf seinen Ohren. Unser Gast stellt sich immer selber vor, deswegen bitte, Alter.
Ja, erstmal guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf im schönsten Studio Kölns mit der besten Aussicht und ich würde sogar sagen im schönsten Studio des Landes.
Tata, finde ich auch.
Ich stelle mich erstmal vor. Also mein Alter ist, ich werde jetzt am 25. September 60.
Beruf?
Bin Komponist und Songschreiber.
Gibt es eine Berufung?
Musik.
Von meinem Vater habe ich.
Eine merkwürdige Art von verschmitztem Humor. Meine Mutter hat mich immer unterstützt in dem, was ich machen wollte, was die Musik angeht, ja.
Dass mein Bruder als Kind schwer krank war, war für mich?
Was war das für mich? Das kann ich. Ich habe das als kleines Kind gar nicht so richtig mitbekommen, aber das war für mich. Schon eine Erfahrung, dass nicht immer alles gerade läuft im Leben.
In meiner ersten Klavierstunde habe ich gelernt,
dass ich aufpassen muss, nicht mit dem Lineal was auf die Finger zu bekommen.
Ich bin jeden Tag ins Musikhaus Weber gegangen, um
Orgel zu spielen.
Der Beat Club war für mich?
Der Beat Club war für mich die wichtigste Schule.
Wenn Journalisten mich fragen, warum ich Purple heiße, kriege ich
Langeweile.
Mit 16 warf ich meinen letzten LSD-Trip ein, weil?
Weil ich gesehen habe, dass das nicht der Weg ist und dass wir, es ist nicht der Weg. Das braucht länger, um das zu erklären.
Die Schülerzeitung Aktuell war für mich?
Auch eine ganz, ganz wichtige Schule, was das Schreiben angeht.
1973 in Irland zu entdecken, dass fremde Menschen sich grüßen können, hat mir
sehr gut gefallen.
Meine Schulzeit war definitiv zu Ende. Als
vor laufender Klasse die Schultasche meines Schulkameraden Guido durchsucht wurde wegen einer angeblichen Bombendrohung.
1983 habe ich will raus geschrien, weil
ich raus wollte.
Der Musikmanager Manfred Schmidt wollte den Song unbedingt produzieren, weil
er hat ihn sehr tief berührt an einer Stelle, die er wahrscheinlich vorher noch gar nicht gekannt hatte in sich.
Ich habe mich so nach Erfolg gesehnt. Als ich ihn plötzlich hatte,
war das eine andere Welt.
Erfolg ist?
Erfolg ist das. Ja, hängt davon ab, wie man ihn definiert und es ist eine ganz individuelle Geschichte.
Ich kann Schlager nicht ausstehen, weil
sie langweilen mich.
Man kann sich seine Fans nicht mehr aussuchen, wenn
man Erfolg hat.
Als Eri mich in der Butch Cup anschaute,
war es um mich geschehen.
Eri ist
meine Frau.
Als die Steuerprüfung kam,
habe ich gesagt, das, so sieht die Hölle aus.
Als ich einem Banker unsere Altersvorsorge anvertraute, habe ich nicht damit gerechnet,
dass ich so dumm sein könnte.
Solo auf der Bühne zu stehen heißt?
Sehr viel Platz zu haben.
Wenn man eine musikalische Ehe eingeht, ist die musikalische Trennung?
Nicht minder schwer als eine Liebestrennung, ja.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte, ist?
Selbstvertrauen.
Gott ist?
In Urlaub.
Na, dann schauen wir mal, ob er in Urlaub ist oder ob wir ihn vielleicht doch finden heute. Pöbel Schulz zu Gast in der Sendung Menschen. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Sänger und Songwriter Pöbel Schulz. Pöbel Schulz, wir erklären mal kurz, wir duzen uns sonst. Ich denke, dass wir das einfach on air auch machen. Ne? Also Pöbel, du hast eine Autobiografie geschrieben. Das machen ja ganz viele Menschen aus ganz verschiedenen Motiven. Wie kam das, dass du eine geschrieben hast?
Das hat mehrere Gründe. Also mein Verleger ist gleichzeitig auch mein Nachbar. Und wir saßen eines Tages in Köln in einem Straßencafé und sprachen über alte Zeiten. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Sehnsucht zu sprechen. Und da sagte er zu mir, das wäre doch eigentlich mal ein Thema, zu dem du auch mal mehr sagen könntest, als nur diesen Song, den du da vor 30 Jahren, 33 Jahren veröffentlicht hast. Da habe ich erst gedacht, ja, also das ist schon eine Aufgabe. Weil ein Buch geschrieben habe ich noch nie. Und ein Buch zu schreiben ist ja was anderes als ein Songtext. Ein Songtext, der behandelt in 20 Zeilen oder in 30 Zeilen irgendwo ein Thema. Aber bei einem Buch guckst du ja hinter die Geschichte. Ne? Und ich habe dann auch überlegt, soll ich das machen? So viele Menschen veröffentlichen Bücher irgendwann und man fragt sich, wer soll all diese Biografien lesen? Aber mir ging es da auch gar nicht um eine Biografie, aber es war so auch so.
Aber es ist eine Biografie geworden.
Ja, es ist,
aber sowas
es ist
von
teilweise auch eine Biografie geworden, finde ich. Aber mir ging es einfach, es war so, ich werde jetzt dieses Jahr 60, bin 30 Jahre mit meiner Frau zusammen und das ist irgendwie auch so ein Zeitpunkt, wo man so auch mal sein Leben mal so von außen betrachtet und guckt, ja, was ist da eigentlich passiert?
Also ich weiß gar nicht, ob es eine Chance gehabt hätte, was anderes zu werden als eine Autobiografie, weil ganz am Anfang schreibst du, dass du kein Philosoph bist und kein Dichter, dass du also jetzt nicht über die Sehnsucht an sich schreiben oder sprechen könntest. Das fand ich ganz sympathisch. Aber du hast dann gesagt, ich kann nur von meiner Sehnsucht sprechen und deine Sehnsucht kann ja dann auch nur dein Leben sein.
Tatsächlich wollte ich das, aber ich wollte schon irgendwo da sehr auch sehr wissenschaftlich dran gehen und ich wollte auch wesentlich mehr so zu den ganzen gesellschaftlichen Dingen schreiben. Aber ich habe gemerkt, dass das würde völlig den Rahmen sprengen und ich käme überhaupt nicht mehr dazu, meinen eigentlichen Beruf zu machen, mich auf der Bühne zu stehen und die Leute zu unterhalten mit Themen, die mir auch wichtig sind und auch den Leuten übrigens auch. Und dann wurde halt eben dieses Buch da draus. Da ist es jetzt.
Und das wurde, wie ich finde, eine Autobiografie unter dem Leitfaden der Sehnsucht, was kein Zufall ist. Also als ich das gelesen habe, habe ich gelesen, dass du dein Leben in vielen Details erzählst, viele Anekdoten, viele Erinnerungen und ich finde sehr viele präzise Erinnerungen. Waren die so präsent oder bist du die suchen gegangen?
Nein, ich musste die tatsächlich suchen gehen. Also es ist wirklich so, dass auch in meiner Biografie gibt es so große weiße Flecken, wo ich wirklich Probleme habe, mich dran zu erinnern. Und dann gibt es wiederum Sachen, an die ich mich total gut erinnere. Es war wirklich Recherche. Ich musste auch wirklich alte
Was hast du gemacht? Tagebücher gelesen?
Alte Notizbücher rauskramen, alte Terminkalender, um wieder in die Zeit zu kommen. Musste gucken, wie ich an alte Artikel dran kam und so. War sehr, sehr spannend und hat mir persönlich sehr, sehr viel gebracht.
Du kennst viele Menschen, du hast viele Menschen bewegt. Das heißt, wenn du deine Geschichte aufschreibst, erscheinen da auch immer viele andere Menschen. Wie hast du denn entschieden, das erzähle ich und das machst du ja auch mit Klarnamen und mit großer Offenheit und das erzähle ich nicht. Also zum Beispiel erzählst du die Trennung von Joseph Peek. Wie hast du das entschieden? Du wirst ja sicher Dinge nicht erzählt haben. Wann hast du gesagt, okay, go for it, das erzähle ich und dann, das erzähle ich lieber nicht.
Naja, es gibt so ein Buch, ist halt beschränkt erstmal auf die Seitenzahl. Also es hätte auch ein Wälzer werden können.
Dein Nachbar hat gesagt, 1000 Seiten drucke ich nicht.
Ja, so kann man es sagen. Also es gab irgendwo schon ein Limit. Ne? Aber auch für mich gab es auch ein Limit, weil ich kann ja nicht jetzt irgendwie 3 Jahre mit so einem Buch verbringen. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich stehe eigentlich lieber auf der Bühne, als ich ein Buch schreibe. Das macht zwar sehr, sehr viel Spaß, aber Ja, wie habe ich das entschieden? Naja, ich denke mal, meine Trennung von Josef war natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte in meinem Leben. Wir waren 33 Jahre zusammen und ich sage mal, so lange wie Christus lebte, ne? Und das ist schon eine ganze Ecke, ne? Und da trennt man sich nicht so einfach. Das ist auch immer ein schmerzhafter Prozess, aber mir ging es ja nicht darum, irgendwo dreckige Wäsche zu waschen, sondern zu zeigen, dass auch in einer Situation, von der man glaubt, dass man sie gar nicht verändern kann, da gibt es auch Wege raus.
In deiner Geschichte flechtest du immer die Songtexte ein, die in der Zeit entstanden ist, von der du gerade erzählst. Und ein Lied heißt »Ich habe Feuer gemacht« und als ich den Refrain gelesen habe, Visionen sind wichtig, Träume sind gut, Spinnen ist richtig, verrückt sein braucht Mut, kann sein, dass jeder über dich lacht, auch am Ende stehst du auf deiner Insel und rufst, ich hab Feuer gemacht. Da habe ich gedacht, das ist auch sowas, das hätte auch vorne draufstehen können, ich hab Feuer gemacht. Empfindest du deine Insel, dein Leben als etwas, wo du Feuer gemacht hast?
Ja. Wobei ich sagen muss, also was den Song angeht, den du gerade zitiert hast, das ist ein Song, da ist eigentlich meine Frau die Mutter der Worte, weil das ist ein Thema und ein Text, der ist eigentlich typisch für Eri, so heißt meine Frau. Mhm. Das ist ein Credo, das sie ihren Schülerinnen immer erzählt hat. Und dieses Bild von dir, du stehst auf der Insel und rufst, ich habe Feuer gemacht, das ist natürlich Tom Hanks in diesem wunderbaren Film Castaway. Und den haben ganz viele Menschen gesehen und erinnern sich gerade an diese Szene. Die ist,
das okay,
ist
eine Schlüsselszene. Ich oute mich jetzt mal, ich habe das nicht gesehen. Ja, die Schlüsselszene, da geht es worum?
Tom Hanks verschlägt es auf eine einsame Insel und nach einem Flugzeugabsturz und sein einziger Kompagnon ist ein alter Lederball, ein kaputter Lederball. Und Tom Hanks kämpft auf dieser Insel ums Überleben. Und als es ihm danach unglaublich vielen Versuchen endlich gelingt, Feuer zu machen, nachdem er sich auch teilweise wirklich übel verletzt hat dabei und sowas, da steht er da vor seinem Feuer und tanzt um dieses Feuer rum und ruft, ich habe Feuer gemacht. Und das ist ein Moment, wo der Zuschauer genauso mit leidet und heult und sich mitfreut. Das ist ganz, ganz toll.
Guck, das ist diese Mehrdeutigkeit. Weißt du was, ich kenne den Film nicht, ne? Ich konnte jetzt
aber
nicht den Bezug.
Aber du weißt trotzdem, was gemeint ist.
Ich habe aber was anderes gesehen. Was ich gesehen habe, war jeder hat nur seine Insel. Ich sage immer, jeder bekommt vom lieben Gott ein Blatt Karten in die Hand und damit musst du spielen. Mhm. Und du kannst es auf 1000 Arten spielen, aber wenn du es auf eine Art spielst, dass du Feuer gemacht hast, dann A, wird deine Insel gesehen und B, hast du was daraus gemacht, du hast was bewegt, du hast gelebt. So habe ich das verstanden.
Ja, und genauso ist es auch gemeint.
Okay.
Genauso ist es ja auch gemeint.
Und ich finde, deswegen muss man bei einem Sänger sowieso ab und zu mal die Klappe halten, finde ich. Wir müssen jetzt, gleich reden wir weiter an der Stelle, hören, ich hab Feuer gemacht.
Ich hab Feuer gemacht. Ich hab Feuer gemacht.
Mit Würde und Stolz.
Ich hab Feuer gemacht.
Mit Eisen und Holz.
Ich hab Feuer gemacht.
Mit Lust und Zeit.
Ich hoffe, du hast nur mit deinem Klavier Feuer gemacht und nicht aus deinem Klavier. Das war Ich habe Feuer gemacht von Pöppel Schulz. Und die Autobiografie, die Geschichte, die du geschrieben hast, heißt Sehnsucht bleibt. Das ist der Titel natürlich in Anlehnung an einen eurer ganz großen Hits, Sehnsucht. Aber ich finde, Sehnsucht bleibt, das klingt auch ein bisschen sehnsüchtig. Und die Sehnsucht war dir, glaube ich, irgendwie in deine DNA geschrieben, wie so vielen anderen aus deiner Generation, die in der Gefühlskälte der Nachkriegszeit groß wurden. Und davon erzählen wir in der Sendung Menschen. Heute zu Gast der Sänger und Songwriter Pöppel Schulz. Pöppel Schulz, du hattest eine Nachkriegskindheit in Köln. Das sagt sich leicht in drei Worten. Das war aber meistens nicht leicht, genau, da war Leid dabei. Was hat das in deinem Fall bedeutet?
Also erstmal im Nachkriegsköln eine Kindheit zu verbringen, das hieß auch jede Menge Abenteuerspielplätze zu haben, weil es gab hier unglaublich viele Trümmergrundstücke und das war schon klasse. Aber ich wuchs auf unter bizarr anmutenden Erwachsenen, möchte ich mal sagen, die mir immer ein großes Rätsel waren. Also weil man bekam natürlich als Kind dann schon früh mit, es gab wohl mal einen Krieg. Und weil man seine Spuren waren ja unübersehbar in der Stadt. Aber es wurde nicht, es wurde da gar nicht großartig drüber gesprochen. Also es war ein großes Tabuthema, die Zeit des Faschismus damals. Und das hat bei mir als kleinem Jungen und dann auch als später Jugendlichem immer einen Haufen Fragen aufgeworfen, auf die man keine Antworten bekam. Und das ist natürlich prägend. Und dann bildet sich so ein Misstrauen dieser Erwachsenenwelt gegenüber. Und was daraus wurde, haben wir ja dann Ende der 60er gesehen in Deutschland.
Mhm. Und vielleicht ziehe ich das mal vor, weil du hast ja ganz viel von dem, was du so erlebt hast, irgendwann dann mal in Texte gepackt. Also irgendwann hast du daraus mal den Song Sag die Wahrheit gemacht.
Ja.
Aus dem, was du jetzt gerade beschreibst.
Ja, aus der Tatsache, dass ich von meinem Vater keine Antworten bekam.
Mhm.
Dass jede Diskussion über dieses Thema, über die Kriegszeit und die Zeit des Faschismus in Deutschland, die endete immer in einem unglaublichen Familienkrach. Ich fand das furchtbar und auch nicht nachvollziehbar für mich. Und dann ist man natürlich als junger Mann ganz schnell dabei, zu verurteilen und zu richten. Was ich damals gar nicht bedacht habe, ist, dass mein Vater ja gerade mal knapp 23 Jahre alt war, als er in den Krieg ging. Und dass der mit Sicherheit auch da Dinge gesehen hat, die ein Mensch vielleicht gar nicht ertragen kann.
Mhm.
Und ich habe mich nicht gefragt, wie geht man eigentlich damit um, wenn man das in dem jungen Alter irgendwie sowas erfährt. Verdrängt man das? Kann man das überhaupt verdrängen? Die Tabuisierung, ist das nicht auch ein Schutzschild, um überhaupt überleben zu können? Diese Fragen hatte ich mir ja damals nicht gestellt, als junger Mann. Hab mir da erst viel, viel später Gedanken drüber gemacht. Und dieses Gespräch mit meinem Vater fand aber leider nie statt. Und wie es so oft ist, wird dann am Ende doch ein Lied draus. Und,
hat dein Vater das Lied gehört?
Mein Vater hat das Lied gehört, aber sich...
immer noch nichts gesagt?
Er hat nichts gesagt, nein. Das war... Tabu ist ein Tabu in der Gesellschaft. Und,
Alter, das. Also der Sohn steht auf der Bühne und ruft, sag die Wahrheit, sprich mit mir.
Mein Vater war kein regelmäßiger Konzertbesucher damals. Also meine Eltern waren, glaube ich, auf einem Konzert und es war ein etwas merkwürdiges.
Okay, wir hören jetzt mal, was dein Papa hätte hören können, wäre er in deine Konzerte gekommen, hätte Fahrradkette.
Von mir, doch du hörst mich nicht. Egal, weiß ich nicht, was ich noch sagen soll.
Sag die Wahrheit, das war mal eine klare Ansage. Aber die kam erst später, oder? Also es ging ja auch nicht nur um den Papa, es ging ja auch um die Lehrer, um die Schule, es ging doch um viele andere, die Wahrheit sagen sollten, oder?
Ja, das, wie gesagt, es ging wirklich da um dieses Tabu, was da geherrscht hat im Nachkriegsdeutschland. Und das ist ja eigentlich auch das zentrale Thema meiner Generation, warum wir so ein Problem hatten mit unseren Vätern, warum am Ende ja auch irgendwie die 68er-Bewegung entstanden ist damals in Deutschland. Und mit Sicherheit auch ist das ein Grund dafür, warum es sowas wie Terrorismus auch damals gab, Anfang der 70er.
Ja. Also ich würde gern noch ein bisschen bei dem ganz jungen Purple bleiben, der auch in der Schule, ein Abenteuer, eine Odyssee hinter sich gelegt hat. Das war auch wegen dieses Tabus ein schwieriges Thema oder war das auch ansonsten ein schwieriges Thema?
Na, die Lehrer sprachen sowieso nicht über diese Zeit und viele waren ja auch schon vorher in Staatsdiensten teilweise. Und wir hatten einen Direktor, der war auch NSDAP-Mitglied und es gab damals jede Menge Grund irgendwie schon für Rebellion, also kann ich so sagen.
Mein Eindruck beim Lesen von Sehnsucht bleibt war, dass wo endlich irgendwas anderes war, wo endlich Leben stattfand, das war die Musik.
Ja, die Musik hat mich gepackt irgendwie. Ich will noch gar nicht mal sagen, dass bevor wir dann ein Klavier zu Hause hatten, dass ich da irgendwo durch Singen und Trommeln irgendwo auf dem Tisch irgendwie aufgefallen bin. Mhm. Aber als dieses Instrument da stand, das hat mich schon irgendwie fasziniert. Und obwohl auch da war ich nicht der gelehrigste Schüler. Also Klavierunterricht habe ich eigentlich gar nicht so gemocht und geübt habe ich auch nicht so gerne. Aber es hat mich immer total gereizt zu gucken, was machen die Großen und wie machen die das? Mhm. Und dann nun habe ich aber auch die Gabe, dass ich gut hören kann und das auch direkt umsetzen kann. Also ich bin ein unglaublich schlechter Notist. Also Noten lesen, da bin ich Legastheniker drin. Schreiben.
Macht ja nichts, weil du kannst es ja nachspielen, weil nach dem Klavier, da gab es ja oft das Lineal noch, wenn das nicht so war, ne, gab es mit dem Lineal also auf die Finger. Tolle Methode. Mhm. Aber dann kam die Orgel.
Ja, die Orgel war mein großer Wunsch, mein großer Traum. Mhm. Ich wollte auch so eine Hammond haben wie Keith Emerson von The Nice und aber so eine Orgel war zum einen unbezahlbar und zum zweiten gab es in Köln nur ein Geschäft. Und das war damals hier um die Ecke in Deutschlands erstem richtigen Einkaufszentrum. Das war damals die Schweizer Ladenstadt, heute Kölner Ladenstadt. Und da drin war das Orgelgeschäft der Familie Weber. Und da bin ich dann reingestiefelt und habe mich an diese großen Hammonds gesetzt, die ich nie hätte bezahlen können. Mhm. Und dann bin ich denen einfach auf den Senkel gegangen. Und dann habe ich immer Child in Time von Deep Purple gespielt und so bekam ich dann meinen Spitznamen Purple.
Ah, über Child in Time. Ich habe nicht danach gefragt und trotzdem sollst dich hier nicht langweilen in der Sendung. Warum ist das so langweilig, wenn Journalisten danach fragen nach dem Purple?
Naja gut, weil die Frage einfach seit ich dann irgendwann mal im Rampenlicht stand, 1983, habe ich diese Frage tausendmal gestellt bekommen. Sie steht bei Wikipedia und sie steht eigentlich überall und sie ist seit 33 Jahren beantwortet worden. Und es gibt ja nun irgendwann auch mal Fragen, die man nicht mehr stellen muss.
Genau, aber natürlich wollen unsere Hörer das dann trotzdem wissen. Also super, ich hätte mich jetzt nicht getraut, danach zu fragen. Also deswegen heißt du Purple. Und die haben sich da schön Musik machen lassen, ne? Hm? So toll. Jeden Tag hast du geschrieben.
Ja, nicht jeden Tag, aber ich bin verdammt oft da reingestiefelt. Also das war schon...
Das mit der Schule klappte nicht so, aber dann hast du halt Gelegenheitsjobs gemacht und angefangen Musik zu machen und auch... Ja, eigentlich hast du dich danach gesehnt, dass du was zu sagen hast, dass man dir zuhört. Und mit dem Musikmachen hast du dich nach Erfolg gesehnt. Der Erfolg kam. Der kam möglicherweise anders, als du dir das vorgestellt hattest. Er kam mit Macht. Davon erzählen wir in der zweiten Stunde vorher. Hören wir aber, was du uns als Text mitgebracht hast. Und das, so viel kann ich schon mal sagen, du trägst einen Teil davon heute auf deinem T-Shirt spazieren. Und das hat mit kölschen Grundgesetzen zu tun.
Jeder Tag ist wieder andere, wenn wir das Gleiche tun. Ist so bequem, sich auf geschönter Statistik auszuruhen. Und dabei wundern wir uns gerne, taub und stumm und blind, dass wir immer gerade da ankommen, wo wir losgegangen sind. Wir verkabeln uns, wir vergraben uns, wir amüsieren uns und verlieren uns in der anderen Welt, wo der Zweifel nicht zählt. Offenbarungen sind leise, bleiben gerne unter sich. Doch ihr Flüstern hört man nicht.
Woraus ist das?
Das ist aus dem Song Wir haben alle was zu sagen. Einem Lied, das ich 2008 geschrieben habe, zusammen mit meinem Sohn und meiner Frau.
Mhm. Findest du das? Wir haben alle was zu sagen?
Ja, dieses Lied. Wir hatten damals bei diesem Song hatten wir eigentlich ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Und zwar war das Bild von überfüllten Fluren auf Arbeitsämtern. Mhm. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Auf einmal wurde dieses Lied zur Hymne des Tags der Begegnung, dem größten Festival in Europa für Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Und dann wurde es auch das Lied einer Streikbewegung im Westfälischen. Ich glaube, das war bei Bertelsmann sogar war das. Mhm. Ein Lied der Streikenden. Und das fand ich so faszinierend, dass so ein Lied auf einmal seinen eigenen Weg gehen kann.
Naja, das passiert ja immer dann, wenn irgendjemand Worte und Klang auf eine Art verbindet, also wenn es um Musik geht, sonst wenn es nur um Worte geht, und das in die Seele von anderen Menschen fällt und die sagen, ja, so ist das. Und dass man praktisch jemandem eine Stimme gibt. Also du hast angefangen, hast gesagt, wir haben alle was zu sagen und andere hatten dann das Gefühl, oh, ich habe eine Stimme.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Aber man muss natürlich beim Texten auch tierisch darauf aufpassen, dass man auch nicht von den falschen Leuten irgendwie vereinnahmt wird. Also und das heißt, dass man sich schon, naja, es heißt in dem Song an anderer Stelle, wir haben alle was zu sagen, wir haben alle was erlebt, wir haben alle einen Namen, der für eine eigene Wahrheit steht. Und das ist natürlich, das sind Zeilen, da kann, die kann sich sogar die AfD und die Pegida-Bewegung irgendwo auf die Fahne schreiben. Und da muss man halt immer wirklich aufpassen. Ein guter Teil besteht auch in der Abgrenzung. Also das finde ich schon wichtig, dass man irgendwo das, was man sagen will, also das muss auch schon irgendwie rauskommen.
Aber wie machst du das dann an der Stelle?
Indem ich mich immer, indem ich nach jeder Zeile mir eine Frage stelle. Mhm. Indem ich rausgehe aus dem Song und mir eine Frage stelle und mich in die Position des Hörers reinbegebe.
Und welche Frage ist es an dem, bei dem Text?
Naja, also Heinz-Rudolf Kunze hatte mir mal eine SMS geschrieben, hat gesagt, lieber Purple, wir haben ja wirklich lange, viele Jahre miteinander zusammen, waren wir unterwegs, haben 160 Konzerte zusammengespielt und auch wahnsinnig viel miteinander diskutiert abends an der Hotelbar. Und er sagte, ich finde überhaupt nicht, dass wir alle was zu sagen haben. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen, ne, diese Aussage. Also ihm würde es sogar Angst machen, wenn jeder in diesem Land etwas zu sagen hätte. Also vor den Konsequenzen. Und ja, ich hadere dann auch schon wieder mit diesen Zahlen, die jetzt natürlich auch schon wieder fast 10 Jahre alt sind. Aber trotzdem bin ich schon der Ansicht, dass es geht halt darum, dass man uns als Individuen ernst nimmt. Dass wir nicht nur, wir sind nicht nur die Menschen, die in dieser Gesellschaft sind, um zu kaufen und diese Wirtschaft in Gang zu halten, sondern wir haben auch noch ganz andere Bedürfnisse.
Naja, das sind ja auch eigentlich verschiedene Dinge. Wenn man sagt, wir haben alle was zu sagen, dann sagt man, wir haben alle eine Geschichte zu erzählen. Wenn man aber sagt, wir haben alle was zu sagen im Sinne von alle was zu bestimmen, also das ist eine Doppeldeutigkeit in dem Wort selber. Eben. Und Heinz-Rudolf Kunze wehrt sich dann dagegen, dass alle hier was zu bestimmen haben. Aber das heißt ja nicht, dass nicht jeder, egal wer, eine Geschichte hat. Und diese Geschichte zu erzählen, würde uns allen gut tun. Ich finde, wir haben jetzt mal genug geredet. Wir hören jetzt mal, wir haben alle was zu sagen.
Jeder Tag ist wie der andere, wenn wir das Gleiche tun, ist so bequem, sich aufgeschönter.
Beifall für Purple Schulz und seinem Lied Wir haben alle was zu sagen. Purple Schulz, ganz offensichtlich gibt es CDs, DVDs. Irgendwann hast du so viel Musik gemacht, dass es ein Erfolg wurde. Aber so hat es ja nicht angefangen. Am Anfang hast du auch viel Musik gemacht und sogar ein Album produziert. Aber der Erfolg ist nicht gekommen.
Ja, das war halt damals anders. Nicht so wie heute, dass man irgendwie auf dem Weg zum Friseur im Studio vorbeigeht und dann aufnimmt und dann ein Fernsehen hat und als Superstar gecastet wird. Nee, es war halt wirklich so, wir haben erstmal einfach nur in Jugendzentren gespielt und das dauerte, ich denke mal ja, circa 10 Jahre, genau, haben wir uns die Hacken abgespielt und dann gab es halt einfach mal eine glückliche Konstellation, wo im richtigen Moment die richtigen Leute zusammenkamen. Es gab das richtige Lied, das war dann auch schon fertig. Und dann passierte etwas und entwickelte seine eigene
Dynamik. Was war das richtige Lied?
Das war damals Sehnsucht, ja.
Das ist ein Lied, diese Geschichte erzählst du in deinem Buch Sehnsucht bleibt. Und beim Lesen habe ich gedacht, wie muss das gewesen sein? Du hast die Stellwände genommen, du wolltest nicht, dass die anderen dir zugucken, du hast dir das Licht ausgemacht, eine Kerze angemacht. Erzähl mal die Geschichte, wie du Sehnsucht aufgenommen hast, bitte.
Ja, ich hatte einen Text geschrieben und der war sehr fragmentarisch. Der bestand eigentlich nur aus Headlines, die gar keine richtigen Sätze sind, so in dem Sinne. Und ich wusste auch noch gar nicht genau, was mir dieser Text so sagt. Ich fand ihn zwar gut, aber Was damit noch passieren sollte, hatte ich gar keine Ahnung. Ich habe mich dann im Studio eingeigelt. Ich habe Stellwände um mich rumgebaut, sodass man mich von der Regie aus nicht sehen konnte. Diese Kerze angezündet und dann habe ich diesen Song gesungen.
Und warum durfte ich keiner sehen?
Naja, weil ich fand, das war eine sehr intime Geschichte. Also das war mir schon klar, das ist was ganz Intimes. Und ich hatte das noch nie gesungen vor Menschen. Und du weißt halt, wenn du ins Studio gehst und du machst eine Aufnahme, dass sie für die Ewigkeit ist. Und da wollte ich aber wirklich für mich sein. Ich wollte mit dem Gefühl alleine sein und mich nicht dabei beobachten lassen. Und dann ist es halt über mich gekommen. Als ich dann den ersten Chorus gesungen habe, da sind mir auf einmal die Tränen hochgestiegen und ich spürte immer so eine unglaubliche Verzweiflung. Und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und unser Produzent damals, der Tato Gomez, ein sehr, sehr spiritueller
Mann,
ein Chilene, ja. Mhm. Ein großartiger Musiker. War zutiefst beeindruckend und hat auch nichts gestoppt. Also ich glaube, jeder andere Produzent von der Plattenfirma hätte gesagt, ey, halt, das können wir nicht machen oder so. Ne? Nein, er hat das Band einfach weiterlaufen lassen und danach war dann absolute Totenstille in der Regie und ich bekam erstmal gar keine Reaktion. Ich war natürlich erstmal auch mit mir selber beschäftigt und war völlig konsterniert über diesen Gefühlsausbruch. Also wusste gar nicht, wie ich das jetzt einordnen sollte bei mir. Naja, und dann... Langer Rede, kurzer Sinn. Es gab unterschiedliche Meinungen innerhalb unserer Band. Kann man das auf dem Album draufnehmen? Und ich sagte halt damals, guck mal, wir haben so wenig Fans, wir sind so erfolglos. Lass es uns einfach drauflassen als historischen Moment für unsere Fans. Ja, und dann passiert es halt, dass Manfred Schmidt, der unser damaliger, der dann auch unser Manager wurde, diesen Song hörte und sagte, das ist ja eine unglaubliche...
Aber dazwischen musst du erzählen, dass keiner sonst das wollte.
Ja, unsere Plattenfirma, die EMI, wollte den damals nicht
veröffentlichen. Genau, das hast du jetzt ganz schnell übersprungen, aber das ist ja wichtig, damit man das überhaupt verstehen kann.
Ja, ich bitte um Entschuldigung, das ist 33 Jahre her, ich bin ja nicht nachtragend.
Nein, das ist ja rein einfach damit, weil das fand ich schon interessant. Also dieser Song war auf diese Art in der Welt... Und dann wollte ihn keiner außer eurem Produzenten Tato Gomez.
Ja. Und dann kam, wie gesagt, Manfred Schmidt ins Spiel als unser Manager und der hat sich dann dafür stark gemacht. Und hat
Wer war Manfred Schmidt? Ich glaube nicht, dass alle den kennen.
Manfred Schmidt war in der damaligen Zeit ein ganz, ganz großer Künstlermanager und hat auch Kabarettisten gemanagt und er ist immer einer gewesen, der die Menschen zusammengebracht hat. Auf seinen Partys haben sich Leute gefunden, wie Hans-Dietrich Genscher, der dann mit Rio Reiser zum Beispiel an einem Tisch saß. Also es kamen Konstellationen zusammen, die man nicht für möglich hielt.
Aber du hast dann im Buch erzählt, dass ihr bis 1 Uhr nachts gewartet habt, bis ihr irgendwie auch den einen oder anderen... Die eine oder andere Umdrehung in Manfred Schmidt.
Ja, es wurde ein paar Bierchen wurden getrunken und.
Genau, und dann kam der Moment.
Und dann kam der Moment,
wo. Schenk uns 3 Minuten.
Ja, und dann haben Dieter Hoff und Tato Gomez ihm den Song vorgespielt, damals noch auf dem Walkman. Und dann hat der Song den Manfred Schmidt ziemlich überwältigt. Und ab da hat er sich sehr für uns eingesetzt und hat auch die Plattenfirma dazu gebracht, das zu veröffentlichen. Ich bin aber dann hingegangen und habe. Von mir heraus gesagt, also ich möchte nicht mit diesem einmaligen Gefühlsausbruch dann ständig vor Fernsehkameras stehen und den Lippensynchron imitieren zu müssen. Das wollte ich dann auch nicht. Und ich habe dann gesagt, für eine Single-Version möchte ich das gerne nochmal neu aufnehmen. Aber wir können es so auf dem Album lassen, wie es im Studio wirklich passiert ist.
Genau. Und das war der Anfang von dem, was dann kurz danach ein riesiger Erfolg wurde und dieser riesige Erfolg, den verbindet man nicht unbedingt mit Ich will raus, sondern mit solchen Liedern hier. Das hören wir jetzt.
Vor einem halben Jahr.
Kleine Seen von Purple Schulz. Purple Schulz heute zu Gast in der Sendung Menschen. Wie ist das? Kleine Seen, verliebte Jungs, haben wir schon gespielt. Das sind so Lieder, trägt man die herum wie so ein Tattoo auf der Stirn?
Es sind Lieder, denen ich natürlich eine Menge zu verdanken habe. Und die deswegen natürlich auch heute noch im Programm sind, weil ich glaube, ich würde gesteinigt, wenn ich sie nicht spielen würde. Aber trotzdem geht es mir heute wirklich in meinem Programm schwerpunktmäßig um ganz andere Sachen.
Ja, wir sind ja jetzt biografisch an der Stelle, als diese Lieder kamen und als dann einfach mit diesen Liedern riesen Bühnen kamen. Ich weiß, ganz viel Presse, ganz viel Fernsehen, sogar in der Tagesschau. Was war die größte Bühne, auf denen du Kleine Seen und Verliebte Jungs gespielt hast?
Das war das Konzert gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf damals. Da waren 100.000 Menschen und das war das größte Festival, das es bis dahin jemals in Deutschland gegeben hat. Und das Irre war, es ist ja am Ende dann doch gelungen, die Wiederaufbereitungsanlage zu verhindern. Aber das Tolle war, dass damals wirklich auf dieser Bühne, da stand praktisch jeder, der in Deutschland im deutschen Pop damals irgendwo eine Hausnummer hatte. Ne? Also wirklich ganz, ganz viele erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen. Und das ist eben deswegen erinnere ich mich so gern daran. Also,
aber das ist ja
weil
jetzt
ich
nicht
das heute vermisse.
Das ist sicher die größte Bühne gewesen, aber ja nicht die normale Bühne gewesen. Ich habe irgendwie mit dem Kollegen, als wir auf diese Sendung hingewiesen haben, über Pop geredet und darüber, dass Pop ja normalerweise nicht in Verdacht steht, sozialkritisch zu sein. Und verliebte Jungs und kleine Seen sind auch nicht so schrecklich sozialkritisch.
Ja, das hat mir auch doch einige Imageprobleme verschafft.
Ja, das ist irgendwie, was waren denn die, also, aber trotzdem war das so hin und, also warst du da so hin und her gerissen? Also in deiner Biografie schreibst du, das Beste wäre, wenn es gelänge, die oft so komplizierten Zusammenhänge aufzuzeigen, sie in tolle Songs zu verpacken und die Leute zu bringen, um Dinge in Gang zu setzen. Denn das Problem ist ja nicht, dass die Philosophen die Welt interpretieren, sondern dass ihnen zu wenige zuhören. Und damit man einem Sänger zuhört, muss der nicht nur was zu sagen haben, sondern der muss leider irgendwie in diese Charts. Für mich stand fest, ja, eigentlich wollte ich Protestsongs schreiben, die aber mindestens in die Top 10 gelangen. Ja. Das ist ja irgendwie die Quadratur des Kreises.
Ja, ist es auch, ja.
Also du warst in den Charts, aber jetzt nicht mit Protestsongs.
Nee, was natürlich, ich habe ja damals gedacht, ich hätte ein unglaubliches Glück, weil ich ja mit einem Song wie Sehnsucht in die Charts kam, was ganz außergewöhnlich war in der Zeit. Auf der anderen Seite aber dann mit Verliebte Jungs einen Nachfolgehit hatte, der das komplette Gegenteil von Sehnsucht war. Mhm. Also ich dachte, ab diesem Moment müsste eigentlich klar sein, dass der kleine Mann aus Köln eine große Bandbreite hat und irgendwie alles machen kann. Mhm. Das Problem ist, dass aber dann noch einige Singles folgten, wie zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, Kleine Seen. Und dann kam Nur mit dir und dann kam Du hast mir gerade noch gefehlt. Also war nachher war das Image des Liebesballadensängers war zementiert und da bin ich dann irgendwie auch nicht mehr rausgekommen. Und das liegt natürlich auch immer daran, was man als Single auskoppelt. Denn das ist ja das Lied, was im Radio läuft und permanent wiederholt wird.
Und da schreibst du, dass du dich vereinnahmt gefühlt hast, dass du vereinnahmt worden bist unter dem Label Neue Deutsche Welle und eben Liebesballaden.
Ja, mit der Neuen Deutschen Welle, da habe ich mich eigentlich nie so vereinnahmt gefühlt. Aber, aber es war natürlich so, dass in der Zeit unser Erfolg auch war. Natürlich wird man da auch reingeschoben in diese Schublade, aber das passiert nun mal auch.
Warst du denn so fremdbestimmt? Also wenn du so eine Single-Auskopplung, macht das die Plattenfirma? Hast du da ein Mitspracherecht?
Naja, wir haben da schon beratende Funktion, aber im Endeffekt ist es doch eine Entscheidung der Plattenfirma und das ist ja auch nachvollziehbar. Die stecken einen Haufen Geld da rein in die Produktion und damals war das noch alles super teuer, unglaublich teuer. Und dann stecken sie sehr, sehr viel, nochmal so viel Geld in die Promotion, wenn nicht sogar das Doppelte bis Dreifache. Und natürlich wollen sie von daher auch ein Mitspracherecht haben oder auch ja, eine Bestimmung haben davon, was wird davon ausgekauft.
Ist so, wenn man einen Buchvertrag unterschreibt, dann sagen einem die Verleger, ja, vorne drauf, das Cover und den Titel machen wir. Und man kann mitsprechen, aber nicht entscheiden.
Ja, ja.
Ist
ja,
genauso,
ja.
Ne?
Es ist genauso, ja.
Ja, und dann ist es denn oft passiert, dass du eine andere Single gewählt hättest, um nicht der Pop-Balladen-Liebesballadensänger zu sein?
Ja, hätte ich schon gerne, aber ich meine, auf der anderen Seite ist man natürlich als junger Mann auch sehr, sehr glücklich, wenn man auf einmal Platten verkauft, die ja nun auch jede Menge Platz haben für die Songs, die einem wirklich wichtig sind. Und ja, das nimmt man dann schon in Kauf.
Also es war sozusagen eine Mischkalkulation.
Ja, es hat uns nie jemand gesagt, der Song kommt nicht auf das Album drauf. Das war nie der Fall.
Okay.
Also das muss man auch ganz fair sagen. Aber die Veröffentlichungspolitik, klar, das bleibt natürlich jeder Plattenfirma schon vorbehalten.
Okay, und wie ist das dann weitergegangen? Also du hast ein Image bekommen, wo du gerade gesagt hast, das hat mir schon irgendwie Bauchschmerzen gemacht. Wie ist es dann weitergegangen?
Naja, wir haben halt gespielt und gespielt und gespielt und auf der Bühne habe ich ja Möglichkeiten gehabt, irgendwo zu zeigen, was alles im Rahmen des Machbaren ist mit mir. Und ja, es entwickelte sich dann, es ging über die Jahre, haben wir gespielt, immer sehr, sehr viel live gespielt, machten immer mehr Alben. Aber die ganze Medienlandschaft veränderte sich dann auf einmal so Anfang der 90er.
Du hattest große Hoffnung in die Lokalradios und am Ende warst du bitter enttäuscht.
Ja, ich habe in meinem Buch geschrieben, Lokalradios fand ich ja toll am Anfang, weil ich hatte, aber ich hatte sie mit Piratensendern verwechselt. Ich habe gedacht, das Lokalradio ist am Ende dann irgendwo dafür da, wirklich aus der Region zu berichten, also mit richtig groß Platz. Aber dass es am Ende jetzt so ist, dass es eine Zentrale gibt, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da wird das Lokalradio gemacht. Und die kleinen lokalen Plätze, die Sendeplätze, die sind halt wirklich dann doch am Ende sehr, sehr, sehr klein und ja, so richtig von der Basis aus wird da nicht so viel berichtet. Also es ist schon eine sehr kommerzielle Geschichte.
Du schreibst, dass es eigentlich viel, nicht vielfältiger, sondern im Gegenteil einfältiger im Sinne von ein Einheitsbrei geworden ist, egal wo man unterwegs ist, und du bist ja viel unterwegs, man immer das Gleiche hört.
Ja, es ist, fing in meinen Augen so mit dieser Formatierung des Radios an, aber wir haben ja mittlerweile eine Formatierung der Gesellschaft, wir haben eine Formatierung der Architektur. Diese Formatierung zieht sich überall durch unser gesamtes Leben. Und ich bin ja wirklich viel unterwegs, aber ich weiß manchmal nicht, ob ich jetzt in Magdeburg oder in Köln oder in Berlin bin, wenn ich in einem bestimmten Einkaufszentrum oder in einer Einkaufsstraße bin. Es ist alles gleich. Die gleichen Läden, die gleichen großen Ketten und Namen. Und das ist etwas, ja, das lässt uns verarmen. Und in der Musik ist es ja nichts anderes. Wir haben durch Formatradios eine ganz bestimmte Musik, die immer wieder gespielt wird und mit der wir penetriert werden. Und für die Vielfalt ist gar kein Platz da. Dabei haben wir im Moment so unfassbar unterschiedliche Musik zur Verfügung in dieser Welt, weil die Aufnahmemöglichkeiten haben sich auch völlig verändert. Jeder Künstler kann es ja jetzt mittlerweile schon selber machen.
Ja, und du hast einen Song gemacht, der wird ganz viel rezipiert, aber als du damit auf Radiotournee warst, ist der nicht gespielt worden. Ich verspreche jetzt mal, wir spielen den in unserem Radio in der Sendung Menschen. Heute Purple Schulz zu Gast. Purple Schulz, das, was wir hier versuchen, ist ja immer eine kleine Radiobiografie, also die Biografie im Radio zu erzählen. Wenn wir die Biografie erzählen wollten, dann müssten wir zum Beispiel über die Schikanen bei der Steuerprüfung sprechen. Hölle, hast du eben gesagt.
Ja.
Wir müssten sprechen über veruntreute Altersvorsorge. Da hast du gesagt, boah, wie konnte ich so dumm sein beim Lesen mit Verlaub. Habe ich das ab und zu auch gedacht. Da warst du wirklich entsetzlich naiv, oder?
Ja, aber das Schicksal teile ich ja mit ganz, ganz vielen Künstlerkollegen, die vorzugsweise dann übers Ohr gehauen werden.
Ja, also okay, also das vertiefen wir nicht. Dann eigentlich finde ich die Konzertreihe Gemeinsame Sachen.
Aber lass mich noch ganz kurz was dazu ergänzen, zu dieser Dummheit mit der Altersversorgung, mit dem Geld, was wir da verloren haben. Da kann ich jetzt wiederum nur auf den Spruch hinweisen, der auf meinem T-Shirt prangt. Nix ist so schlecht, als dass es nicht für irgendein Idiot ist.
Genau, das, also worauf ich raus will, ist nämlich, dass wir das alles auch gemeinsame Sachen, sage ich jetzt einmal, dass es die gab, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Ich will nämlich auf deine Frau raus. Und du hast gesagt, Eri war diejenige, die mich suchen gegangen ist und ohne sie wäre ich verloren gegangen an der Stelle. Und mittlerweile ist das nämlich so, dass du mit Eri auch deine Texte machst seit 2012.
Ja.
So und nicht anders heißt dieses Album, was daraus entstanden ist. Und darin geht es eigentlich von der Säuglingsstation bis zum Tod über das komplette, verdammte, ganze Leben. Wie ist das gekommen? Wann habt ihr oder wie habt ihr gemerkt, wir sind nicht nur schon seit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre verheiratet, sondern wir machen das jetzt auch das hier zusammen.
Wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist.
Ja, genau.
Naja, das war also unmittelbar nach der Trennung von Josef habe ich zuerst mal geglaubt, jetzt falle ich in ein großes Loch und war auch völlig überfordert erstmal mit der Situation, weil ich war das ja nicht gewohnt. Ich hatte ja immer irgendwie einen musikalischen Partner. Aber auf der anderen Seite, nach dieser Trennung platzte so ein Knoten in mir. Und auf einmal sprudelten Stücke aus mir raus und Eri, die ja immer an meiner Seite war in all der Zeit und ohne die ich das ja auch gar nicht geschafft hätte alles, ist eine hervorragende Homöopathin. Also sie hat von daher schon mal die Gabe, genau hinzusehen. Und so entstanden dann die Themen für dieses Album, für das Album, das ich eigentlich immer mal machen wollte.
Themen ist ja das eine. Zusammenschreiben als Paar ist das, finde ich, das Besondere.
Ja, das ist wirklich was Besonderes, weil wir saßen oft wirklich Stunden bis in die frühen Morgenstunden am Tisch und machten uns einen Kopf um die Geschichten. Und unser Schreiben ist oft so, dass sie die Geschichte in Worte packt und ich sorge dann für den Rhythmus der Geschichte und für den Klang der Worte, welche Worte wir wählen. Und dann gucken wir aber da auch nochmal ganz genau hin, ist das richtige Wort? Weil was so auf dem Papier oder gelesen sich toll anhört, kann sich gesungen ganz furchtbar anhören, dass man ganz, ganz nah am Klischee vorbeischrammelt. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Und wir haben unser Studio im Haus, das heißt, wir können sofort ausprobieren, ob es funktioniert. Und es gibt durchaus auch Songs, da habe ich 4 Texte für geschrieben, bis sie dann nachher so weit waren, dass ich mit dem Ergebnis glücklich war. Und das war die Hauptsache. Wir wollten mit jedem Song glücklich sein. Wir wollten sagen können, oh, dieser Song ist jetzt auch wieder wie eins unserer Kinder und geht raus in die Welt und dann gucken wir mal, was er macht.
Genau, also mit jedem Song glücklich sein heißt nicht unbedingt, dass es um Glück geht in diesem Song. Zum Beispiel, seit Wochen saß mir das im Nacken. Ich muss den letzten Koffer packen. Das ist ein Lied, das habt ihr geschrieben auf Bitte von Fritz Roth hin. Oder vielmehr, der hatte euch gebeten, hatte dich gebeten, den letzten Koffer zu packen, weil der eine Kunstaktion gemacht hat. Und das hat dich so bewegt, dass du deswegen dieses Lied schreiben wolltest.
Ja, es war so, also die Kunstausstellung betraf, da wurden ganz viele unterschiedlichste Menschen in Deutschland gebeten, einen Koffer für ihre letzte Reise zu packen. Eine schwere Aufgabe, die jeder, glaube ich, sehr, sehr lange vor sich hergeschoben hat. Irgendwann war die Ausstellung fertig. Das war, glaube ich, 2006 war diese Ausstellung. Und es war so, dass 2005 mein Vater gestorben ist, 2009 folgte meine Mutter, 2010 folgte mein Schwiegervater. Und wir hatten meine Eltern und meinen Schwiegervater auf ihrem letzten Weg auch immer begleitet. Das Thema Tod und Sterben, das war also schon präsent in unserem Leben. Außerdem entstand durch die Trauerarbeit auch eine sehr, sehr gute Freundschaft mit Fritz Roth, dem Bestatter hier aus Mönch, aus Bergisch Gladbach, der leider verstorben ist 2012. Und ja, irgendwann waren wir bei diesem Thema und ich hatte diesen Song seit 6 Jahren bereits schon irgendwo da liegen und hatte aber immer noch keinen Text. Und dann haben wir dieses Playback gehört und dann kam diese Geschichte über das Sterben auch wieder zu uns. Und wir haben all unsere Erfahrungen also aus der Sterbebegleitung und sowas mit in dieses Lied reingepackt und haben uns gefragt, ja, wie wollen wir eigentlich sterben? Weil das ist ja eine Frage, der müssen wir uns ja auch stellen. Das ist ja die einzige todsichere Reise in unserem Leben, die wir irgendwann mal antreten werden. Genau. Und die wenigsten Menschen bereiten sich auf diese einzige, wirklich ganz entscheidende Reise vor. Jeder andere Urlaub wird mit Akribie geplant und da muss alles stimmen, all inclusive, aber was unseren Tod angeht, tun wir so, als gäbe es ihn nicht. Dabei ist er die einzige Garantie in unserem Leben.
Genau. Also, ich seit Wochen saß mir das im Nacken, ich muss den letzten Koffer packen. Ist daraus geworden, das Lied, das heißt auch Der letzte Koffer.
Ja, wobei der Text jetzt gerade, das war der Text, das war ein kleines Gedicht, was in meinem letzten Koffer lag, der in der Ausstellung stand.
Ja.
Das Lied Der letzte Koffer, da geht es halt wirklich mehr darum, wie wollen wir sterben? Und das ist ein Lied, was sehr oft am Ende des Konzertes stand, also als vorletztes Stück und dann nochmal richtig in die Tiefe gegangen ist. Und es hat mich immer wirklich beglückt zu sehen, wie wir aus diesem Moment dieses Thema Sterbens rauskommen in ein Thema Leben, mit dem wir unsere Konzerte abgeschlossen haben. Und dann ging wirklich eine riesengroße Tür auf und die Leute sind dann nach Hause gegangen und waren glücklich, obwohl wir vorher über all diese schweren Sachen gesungen haben.
Zu all diesen Sachen auf dem Album So und nicht anders gehört ein Stück, das heißt Fragezeichen. Ich habe eben versprochen vor den Nachrichten, es gibt ein Lied, das sollte eigentlich auf der Radio-Promotion-Tour gespielt werden, aber die Kollegen in den Radios haben das nicht gemacht. Und bevor wir jetzt weiterreden, hören wir mal, was die Kollegen nicht gespielt haben. Und ich lege Wert darauf, wir hören das im Radio. Das geht nämlich.
Heute ist Montag oder ist noch Donnerstag oder schon Ostern?
Fragezeichen. der Song von Pöbel Schulz, mit dem die Kollegen sich so schwer getan haben, ihn zu spielen. Es ist ein Stück, in dem es um deinen Papa geht. Dein Papa hatte am Ende eine Demenzerkrankung und in diesem Lied thematisierst du das, dass die Menschen Fragezeichen in den Augen haben und es gibt ein ganz, ich finde, ganz wunderbares Video zu diesem Lied, das, wenn wir jetzt fernsehen werden, hätte ich das eingespielt.
Kann man sich auf meiner Homepage angucken.
Kann man auch, was ich richtig schön finde, sich runterladen. Also wenn man dir Bescheid sagt, wenn man zum Beispiel das nutzen möchte im Unterricht oder für eine Fortbildung oder für hast du nicht gesehen, was mir jetzt nicht einfällt, dann darf man das. Also dieses Stück liegt dir total am Herzen und es macht so seinen ganz eigenen Weg, auch wenn das den Kollegen zu heiß war, das zu spielen.
Ja, es hieß damals bei vielen Radios, ja, das Thema ist ja ganz toll und es war auch wirklich bezeichnend, dass ich keinen Moderator, keine Moderatorin kennengelernt habe auf dieser Radiotour, wo nicht ein Fall von Demenz oder Alzheimer innerhalb der Familie war. Mhm. Also alle fanden das Thema ganz toll, aber dann habe ich oft zu hören bekommen, ja, aber leider ist das Thema auch nicht sexy genug fürs Radio. Mhm. Und das war was, was mich ziemlich enttäuscht hat. Nun schrieb man auch das Jahr 2000. Wann war das? 2012 kam das Album raus, genau. Und 2013 haben wir dann das Video auch dazu gemacht. Mhm. Oder nee, das war auch 2012.
Ja.
Also, aber es ist halt in den letzten 4 Jahren sehr viel passiert, was das Thema angeht. Also,
was du in dem Lied machst, ist ein Perspektivwechsel. Also du hörst auf, Angst davor zu haben, dass du selber oder jemand, den du liebst, Alzheimer oder an Demenz erkrankt. Sondern du bist der Kranke und du schaust die Welt mit den Augen desjenigen an, der erkrankt, und dann spielt die Welt da draußen verrückt. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist der, der so berührt, einerseits, und andererseits, der die Brücke baut, dass man es leichter hat, mit demenzkranken Menschen umzugehen. Und du sagst, hätten wir das alles schon gewusst, als mein Papa krank war, hätten wir es auch leichter gehabt.
Also wir hätten, ich sage mal, wir hätten mehr versuchen sollen, in seine Welt einzutauchen, als zu versuchen, ihn für unsere Welt wieder lebenstauglich hinzubekommen. Weil das hat nicht funktioniert.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Naja, also in dieser Gesellschaft muss jeder funktionieren. Und das ist halt das Problem, dass wir im Jahr der Barmherzigkeit immer mehr verlernen, irgendwo einfach nur da zu sein für den anderen, ohne Forderung. Und das ist das, was wir hätten machen müssen. Also wir hätten einfach nur da sein müssen und wir hätten versuchen sollen, in seine Welt einzutauchen.
Das ist die Sehnsucht nach Kontakt und nach Gelingen der Beziehung, die dahinter ist. Dass du hast deine Autobiografie nicht umsonst Sehnsucht bleibt genannt. Das ist ein Wunsch, ne? Auch, dass sie bleiben möge bis zum Schluss.
Ja, und ich glaube, sie ist das, was mich am Leben hält, weil sie zieht mich wirklich immer nach vorne wie ein Motor, das ist so.
Genau, das ist der Eindruck, den ich hatte, habe ich hier als nächstes stehen, das ist irgendwie der Motor deines Lebens. Ne?
Ja, aber sie hat sich auch verändert im Laufe meines Lebens, es haben sich immer Dinge verändert
Und manche Sehnsucht hat sich auch erfüllt, also die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, die hat sich auch erfüllt, also du machst deiner Frau in diesem Buch, ich weiß nicht, wie viele Liebeserklärungen. Aber,
hat sie auch verdient.
Aber eine ist zum Beispiel, ne, meine Frau war nicht meine Lebensabschnittspartnerin, sondern die Liebe meines Lebens, mein Sechser im Lotto. Sie war meine Geliebte, mein bester Freund, meine Muse, meine Beraterin, Innenarchitektin, 3-Sterne-Köchin und jetzt war sie auch noch meine Krankenschwester. Ich liebte alles an ihr. Das ist doch toll, wenn sich Sehnsüchte auch erfüllen, in dem Fall die nach Liebe und Geborgenheit. Am Anfang im Fragebogen habe ich dich gefragt, Gott ist, und du hast gesagt, Gott hat Urlaub. Gibt es sowas wie eine Sehnsucht nach dem Göttlichen, nach dem, was größer ist als unsere Welt?
Ja, es gibt eine Sehnsucht danach, in all diesen Dingen einen Plan zu erkennen. Mhm. Und nicht nur diese chaotische Beliebigkeit, der ich mich oft ausgesetzt fühle. Ich habe mit Sicherheit auch den... Es gibt einen Song von mir, der heißt Gib mir, und viele Menschen halten dieses Lied für ein Gebet. Mhm. Wobei ich bete nicht, weil ich glaube nicht, dass mich da jemand hört. Aber man kann diesen Song natürlich schon so verstehen, dass da irgendwas in dem Purple ist.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht wichtig, ob du glaubst, dass jemand dich hört. Vielleicht hört dich ja jemand. Das habe ich oft gedacht, als Kind habe ich das oft gedacht, das kann ja nicht sein, dass Gott davon abhängig ist, ob ich an ihn glaube oder nicht. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Ob ich daran glaube, muss doch völlig unerheblich sein. Fand ich als Kind total logisch.
Das halte ich auch für sehr, sehr logisch. Es gibt ein ganz, ganz spannendes Buch von Neil Donald Walsh. Das heißt, es sind drei Bücher, die heißen Gespräche mit Gott. Und auf diese Bücher bin ich aufmerksam geworden, und das glaubt mir kein Mensch, bei einer ganz, ganz langen Busfahrt, die ich zusammen mit Status Quo verbracht habe.
Ach, na da.
Ausgerechnet diese beiden brachten mich zu diesem Buch. Und das sind zwei ausgesprochen spirituelle Menschen, und das glaubt man nicht, aber ich sag halt.
Gut, also, ob Gott Urlaub dahinter hat oder nicht, das findest du selber irgendwann mal heraus, wie, ob das so oder so zu beantworten ist. Vorher tourst du natürlich rum, du bist in Kulturkirchen unterwegs, in Dormagen und in Köln, das packen wir auf die Homepage, da kann man das dann in Ruhe nachlesen, und ich finde, wir müssten in dieser Sendung einmal Sehnsucht gespielt haben. Ich finde, das geht nicht anders. Ich wünsche dir, bevor wir jetzt dann zusammen Sehnsucht hören, Purple, dass deine Sehnsucht bleibt, damit du lebendig bleibst, soll sie so lange bleiben, wie wer auch immer uns dich schenkt. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, dass Sie zugehört haben, und ich wünsche mir, dass da irgendwas dabei war, was Sie inspiriert hat. Oder vielleicht haben Sie auch mit mir gesagt, oh, ich, Purple Schulz, das war immer nur, ne, verliebte Jungs. Purple Schulz ist, glaube ich, nicht nur verliebte Jungs. Purple Schulz ist vor allen Dingen Sehnsucht, und Sehnsucht bleibt. Auch hier am Ende der Sendung. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Sehnsucht bleibt.
Kind, keine Nerven, so allein.